Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir sehen aktuell steigende Inflation in Deutschland und Europa. Dies gepaart mit einer geringeren Wachstumsdynamik. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Unternehmen? Sinkende Zinsen in den USA waren ursprünglich angedacht. Aktuell sieht es eher danach aus, als wenn sie hoch bleiben. Was bedeutet das wiederum für die US-Konjunktur? Und zu guter Letzt die globalen Lieferketten. Wird eine Re-Regionalisierung stattfinden? Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns überraschenderweise heute mal mit Deutschland starten. In Deutschland könnte man ja argumentieren, dass wir aktuell eine Phase laufen, in der die Kosteninflation direkt auf schwache Nachfrage trifft. Würdest du diese Einschätzung teilen oder siehst du es etwas differenzierter?
Nein, ich glaube schon, dass die Menschen insgesamt zurückhaltender sind, auf den Persischen Golf gucken und auf andere Konflikte, die wir ja ausreichend haben um diesen Globus herum, und zuerst mal sich in Kaufzurückhaltung üben werden. Und insofern, ja, kann es sein, dass die Preise steigen. Ich glaube nur, dass das zweite Element anders sein wird als bei der Krise 2022-23 und den hohen Inflationsdaten. Denn damals sind wir aus Corona gekommen, die privaten Haushalte haben gespart, haben staatliche Zuschüsse bekommen, hatten also Geld und wollten dieses auch ausgeben. Und diesmal dürfte das anders sein. Das Geld ist nicht so stark bemessen und die Leute werden wahrscheinlich, die Menschen, eher eine Vorsichtskasse halten, weil sie nicht wissen, wie lange dieser Konflikt andauert und wohin er uns noch führen wird.
Aber Vorsichtskasse, wir sprechen auch immer wieder über das Fiskalpaket der Bundesrepublik im Bereich Defense, im Bereich Infrastruktur, das ja auch wirklich viel Geld reinpusht. Ist denn diese Zurückhaltung, von der du gerade geschrieben hast, vielleicht nicht sogar ein bisschen überzogen?
Weiß ich nicht. Also du kannst natürlich hingehen und kannst sagen, der Staat investiert in Rüstung, Brücken, Schienen, Straßen etc. Und als Privatbürger bist du trotzdem ein Stück weit zurückhaltender, weil du siehst, dass in der Industrie Arbeitsplätze wegfallen und weil du siehst, dass der Konflikt um den Persischen Golf herum die Energiepreise eben doch sehr deutlich beeinflusst, nach oben treibt um 80% und mehr. Vor dem Hintergrund haben ja auch gerade die Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland ihre Wachstumsprognosen stark gesenkt. Wir sind mittlerweile ganz klar unter 1%. Wenn man dann dazu rechnet, dass wir eben diese Fiskalpakete haben und dass wir mehr Arbeitstage haben, dann wären wir sonst wahrscheinlich wieder bei null oder sogar negativ. Und dazu kommt, und das finde ich eigentlich die schlechteste Botschaft von allen, dass diese Wirtschaftsforschungsinstitute davon ausgehen, dass das Potenzialwachstum, also die Möglichkeit, mit der wir überhaupt wachsen können, 2030 noch bei null liegen wird. Bedeutet, also zu den Belastungen, die wir ohnehin haben für die Wirtschaft, kommt jetzt eben diese kriegerische Auseinandersetzung und die stark steigenden Preise, nicht nur für Öl, auch für Gas und für Dünger und für Aluminium und für viele chemische Vorprodukte, die durch die Straße von Hormuz transportiert werden, hinzu. Und das sind sicherlich keine sehr guten Ergebnisse und ich würde annehmen, dass die Menschen das durchaus spüren und sich deswegen in einer gewissen Konsumzurückhaltung üben werden.
Du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen die steigenden Preise, gerade im Bereich der Energie, im Benzin, was wir nun tagtäglich ja immer um 12 Uhr schön an den Tankstellen sehen. In Europa natürlich steigende Inflation, die Wachstumsdynamik, die du für Deutschland beschrieben hast, also bei null mehr oder weniger, ist in Europa ja nur geringfügig höher. Wie schätzt du die aktuelle Reaktionsfunktion der EZB ein? Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, sind die momentan datengetrieben und abwartend unterwegs oder gehst du davon aus, dass sie aufgrund der Energiepreise doch eher zu einem restriktiveren Kurs aktuell führen?
Also nochmal, ich würde nicht erwarten, dass die Bundesrepublik in diesem Jahr mit null wachsen wird. Das würde sie möglicherweise, hätten wir nicht mehr Arbeitstage und Fiskalpolitik, und das Potenzialwachstum dann in einigen Jahren wird eben bei null liegen. Das sind die Probleme. Also wir werden schon in diesem Jahr Wachstum haben, wahrscheinlich irgendwo zwischen 0,6 und 0,8%. Aber das hängt sehr davon ab, wie lange denn diese Straße von Hormuz nun gesperrt ist. Und ja, davon hängt eben sehr viel ab. Mit jedem Tag, den das länger dauert, werden die Probleme einfach größer. Und genau diese Situation wird eben auch die Europäische Zentralbank beobachten und wird gucken, wie denn dann Preise überhaupt weitergegeben werden, auch werden können. Nicht wahr? Also es, wie gesagt, das eine ist ja immer die Angebotsseite, die dir dann sagt, ja, meine Kosten sind aber gestiegen und ich muss hier die Preise erhöhen. Die andere Seite ist dann die Nachfrage, die das ja auch bezahlen muss. Und wenn sie es eben nicht tut, weil sie ausweicht, weil sie Konsum zurückstellt, dann nutzen dir natürlich diese Preiserhöhungen auch nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank zuerst einmal beobachten wird. Der Markt preist momentan im Juni dann die erste Zinserhöhung ein für das Gesamtjahr bis zu 3. Mal gucken, ob es wirklich so kommt. Aber wie gesagt, das hängt sehr stark davon ab, wann die Straße von Hormuz wieder vollständig befahrbar ist.
Wenn du so ein bisschen in die Lohn- und Gehaltsstrukturen in Europa reinguckst, wir reden ja immer auch, und das war die letzten Jahre immer, dass das der Fall auch steigende Inflation, Zweitrundeneffekte, steigende Löhne, steigende Preise. Preise haben wir schon gesehen. Wie ist dein Blick momentan auf die Lohnstruktur?
Ja, wir haben in der Breite, glaube ich, noch nicht gesehen, aber das hat natürlich immer einen gewissen Timelag. Forderungen der Gewerkschaften, da massiv die Preise bzw. die Löhne anzuheben. Mal gucken, ob das so kommen wird. Also solange das ein Energiepreisschock ist, und diese Zweitrundeneffekte wegbleiben, wird die Europäische Zentralbank sicherlich viel vorsichtiger mit der Situation umgehen, weil ja schon die Preissteigerungen auf der Energieseite eine Belastung für die Wirtschaft sind und die Zinserhöhungen dann möglicherweise noch obendrauf kommen. Also ich glaube tatsächlich, sie wird das sehr genau beobachten und dann ihre Schlüsse ziehen. Ich glaube aber genauso, sollte die Inflation tatsächlich deutlicher steigen, dann wird die Notenbank handeln, denn sie wird sich nicht nochmal dem gleichen Vorwurf wie 2022, 2023 aussetzen wollen.
Wenn wir so ein bisschen Richtung USA gucken, im Grunde genommen, also die Zinsen sind ja in den USA höher, hat man ja so ein bisschen eigentlich erwartet, naja, eventuell könnten sie auch rückläufig sein. Momentan ist aber eher mal so das Higher for Longer-Narrativ festzustellen. Also die Zinsen bleiben länger auf einem höheren Niveau als von den Marktteilnehmern ursprünglich erwartet. Wie robust siehst du aktuell, ich weiß natürlich mit der Straße von Hormuz, aber wie robust siehst du aktuell die US-Konjunktur, wenn noch gleichzeitig zumindest Finanzierungskosten nicht sinken?
Ja, ich glaube, dass die US-Konjunktur deutlich weniger durch diesen Konflikt betroffen ist als die europäische oder auch die asiatische. Man hat sehr viel Gas und Öl. Ich will nicht sagen, man ist komplett autark. Aber man kann sich da schon in weiten Teilen selbst versorgen. Man sieht das ja auch am Dollar, der relativ fest ist, also wie alle anderen Rohstoffwährungen das im Moment sind. Insofern würde ich glauben, dass die USA wesentlich besser mit dieser Krise zurechtkommen. Zuletzt habe ich Wachstumszahlen oder Prognosen für die Vereinigten Staaten gesehen, die immer noch jenseits der 2% liegen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich zu überlegen, auch der Arbeitsmarkt war ja zuletzt sehr gut, was die Fed denn wirklich machen wird. Also sie hat aufgrund der relativ robusten Situation im Moment alle Argumente, die Zinsen wirklich nicht zu senken. Wir hatten ja mal 2 bis 3 Zinssenkungen hier in den Prognosen des Marktes für die amerikanische Notenbank. Mittlerweile sind wir bei gar keinen Zinssenkungen mehr bis zum Ende des Jahres. Das könnte tatsächlich so kommen, weil die Amerikaner ja auch heute schon eine deutlich höhere Inflation, sozusagen Absprungbasis haben. Also insofern kann das schon sein, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich zuerst mal abwartet und wenig tut. Die Unbekannte ist, wenn Kevin Warsh Jerome Powell ersetzen wird, was ja jetzt in den nächsten Monaten der Fall sein wird, und wie wird er reagieren. Und die dritte Frage sozusagen ist dann der langfristige amerikanische Zins. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn die 10-jährigen Treasuries in der Rendite Richtung 4,5% gingen, dass die amerikanische Administration reagiert hat. Bei 40 Billionen Dollar Schulden ist natürlich jeder Basispunkt in der Refinanzierung echte Kosten. Und insofern hat man eben immer sehr darauf geachtet, dass der Zins hier auch am langen Ende nicht so hoch steigt.
Wenn wir so ein bisschen auf die amerikanische Wirtschaft mal raufgucken, es stehen ja Midterm Elections an. Und im Grunde genommen kann man ja sagen, so richtig positiv sieht es nun aktuell für Präsident Trump nicht aus. Inwieweit können denn die anstehenden Midterm-Elections auch nochmal einen Einfluss auf die US-Konjunktur haben, im Sinne von, dass vielleicht Präsident Trump nochmal Gelder reinpumpt, um die Konjunktur anzuheben, um seinen Wahlerfolg doch noch irgendwie zu sichern?
Ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Es ist noch sehr, sehr früh tatsächlich, um über die Midterm-Elections zu sprechen. Das machen selbst die Amerikaner dann ab September vielleicht. Also da geht der Wahlkampf so richtig los, September, Oktober. Wie gesagt, insofern ist es noch sehr früh. Wir haben ja auch noch ein paar Ereignisse vor uns. Die Fußball-Weltmeisterschaft, 250-Jahr-Feier oder Unabhängigkeitsfeier der Vereinigten Staaten von Amerika. Mal gucken, ob man die erleben will oder mit einem Krieg am Persischen Golf, oder ob man sich nicht doch bemüht, vorher da irgendwie das Ganze zu beenden. Also wir werden sehen. Ich glaube, es ist noch sehr früh, aber es ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die amerikanische Administration hier noch Maßnahmen entwickeln wird, um eben die Midterm-Elections positiver für die Republikaner zu gestalten.
Lass uns mal einmal global so ein bisschen gucken. Wir haben aktuell die Sperrung oder die zum Großteil Sperrung der Straße von Hormuz. Wir hatten Corona, wo Lieferketten unterbrochen worden sind. Und mir stellt sich ein bisschen die Frage, wie blickst du da drauf? Diese doch wirklich immer weiter werdende globale Spannung, die wir regelmäßig sehen, auch durchaus Katastrophen, führen ja auch dazu, dass unsere Wirtschaft belastet wird. Lieferketten hatte ich gerade angesprochen. Glaubst du, dass es zu einer Re-Regionalisierung von Wertschöpfung führen wird jetzt? Oder sag ich mal, wenn Hormuz dann hoffentlich friedlich geklärt ist, dann macht man weiter wie bisher auch?
Ja, also da kann man natürlich jetzt wirklich stundenlang drüber sprechen, Sebastian. Ich versuche es mal kurz zu fassen, die verschiedenen Punkte, die da sozusagen in meinem Kopf herumschwirren, wenn ich solche Fragen höre. Das eine ist, dass die Globalisierung ein großer Segen für die Menschheit gewesen ist. Man kann das im Human Development Index beispielsweise ablesen, also ein Index, der nicht nur das Bruttoinlandsprodukt abbildet, sondern auch Gesundheit, Sterblichkeit, Alphabetisierung und so weiter und so fort. Und der steigt eben in allen Ländern, die an dieser Globalisierung und damit ja der weltweiten Arbeitsteilung teilgenommen haben. Also es ist schon ein Segen gewesen. Die Leute, die immer über Probleme sprechen, die Zölle erheben wollen, die haben ein Nullsummenspiel im Kopf. Also was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Und die Globalisierung ist natürlich genau das Gegenteil mit der globalen Arbeitsteilung. Es können alle davon profitieren. Man muss sich nur dem Wandel dann auch stellen. Das ist natürlich ein Stück weit anstrengend. Das will ich gerne zugeben an dieser Stelle. Darüber hinaus, Sebastian, lese ich oder habe gelesen ein Buch von Werner Plumpe, einem Wirtschaftshistoriker hier aus Frankfurt. Ich finde hochspannend. Er beschreibt, dass die Amerikaner, und es hat immer eine Hegemonialmacht gegeben, die Pax Britannica, die Pax Americana, also einen Hegemon gegeben, der die globale Ordnung abgesichert hat. Das Problem ist, dass im Schatten dieser Absicherung, die ja auch Kosten verursacht, andere Länder aufgestiegen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik Deutschland, jetzt in jüngerer Vergangenheit vor allen Dingen die Volksrepublik China. Und die USA wollen offensichtlich diesen Weltpolizisten nicht mehr spielen. Und deswegen werden wir in eine Welt hineinkommen, wo diese multilateralen Abkommen oder die Abkommen regelbasierte Ordnung zunehmend angegriffen wird, weil sich Blöcke bilden nach Interessen, aber auch wieder auflösen. Also Länder oder Blöcke müssen ihre eigenen Interessen definieren und müssen dann gucken, wie sie mit anderen auf dieser Welt Allianzen schließen können, zumindest für bestimmte Vorhaben oder für bestimmte Zeiten. Da machen die Europäer im Moment nicht die allerbeste Figur, um ehrlich zu sein. Also selbst einige Schwellen- und Entwicklungsländer haben sich bessere Vorstellungen gemacht, welche Interessen sie denn haben. Aber das wäre eben notwendig. Und deswegen glaube ich, dass wir grundsätzlich in eine solche andere Welt kommen. Und deswegen muss man grundsätzlich über Resilienzen nachdenken, wissend, dass wir natürlich gar nicht autark werden wollen und auch nicht können. Wir werden nicht alles in Europa herstellen. Wir werden auch nicht alle Rohstoffe hier haben. Aber wir müssen unsere Lieferketten sicherlich diversifizieren, um hier einfach resilienter zu werden in einer Welt, in der, wie gesagt, die bisherige und nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Ordnung zunehmend in Frage gestellt ist.
Wobei, du hast ja gerade auf Europa angesprochen, ich meine, die ersten Schritte, auch wenn sie jetzt 40 Jahre gedauert haben mit Südamerika, sind ja quasi schon passiert mit Kanada. Also ich sag mal, es zeigt sich ja schon, dass so ein Staatenverbund dann durchaus auch gewisse Interessen hier durchsetzen kann, oder?
Absolut. Also das sind total richtige Schritte mit Mercosur, mit Kanada, auch mit Indien hat man solche Abkommen geschlossen. Ich glaube, das muss noch weitergehen. Aber das ist genau der richtige Weg, der hier einzuschlagen ist. Ansonsten muss Europa natürlich insgesamt einfach selbstbewusster auftreten, seine Hausaufgaben machen, den Binnenmarkt vervollständigen und solche Dinge machen, um relevant in dieser Welt zu sein, um auch ein entsprechender Ansprechpartner für andere Länder und andere Blöcke zu sein.
Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, es ist wirklich super schwierig, aktuell über das Weltgeschehen, vor allem auch was im Iran passiert, zu sprechen, weil sich da ja mehr oder weniger stündlich, mündlich teilweise diese Situation ändert. Von daher wollen wir da auch nicht zu stark in die Glaskugel reingucken, können wir auch gar nicht. Ich glaube, wo wir gut reingucken können, ist das Thema angesprochen, Fußball-Weltmeisterschaft. Da sind wir guter Dinge. Ne? Gibt es keine europäische Mannschaft, gibt es halt diesmal eine deutsche Mannschaft wieder, aber Weltmeister wäre ja auch was. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Zeit.